Werkstattgespräche, der Macher-Podcast.
In Lahr im Schwarzwald, da lebt Bertram Bilger. Bertram schnitzt gerne und verkauft seine Schnitzereien im eigenen Laden. Er ist also sozusagen Profischnitzer. Hallo Bertram.
Hallo Holger.
Du bist eigentlich Werkzeugmacher. Wie bist du als Werkzeugmacher zum Schnitzen gekommen?
Boah, das ist eine lange Geschichte.
Ja, ich habe Zeit.
Hast du Zeit? Das ist schön, dass du Zeit hast. Also es ist so, ich habe ja Industriemeister Metall als am Anfang gelernt. Weiß nicht, das war ein Werkzeugmacherberuf, den hat mein Vater schon ausgeübt. Und ich glaube, ich habe einen Hauptschulabschluss gemacht, habe dann eine einjährige Metallfachschule gemacht und habe dann eigentlich, glaube ich, einfach das mal lernen möchte, was mein Papa gemacht hat, weil ich glaube, mit 15 war das, glaube ich, kann man sich ja, glaube ich, noch gar nicht entscheiden, was man wirklich machen will. Und ich denke, das ist schon ein schwieriges Unterfangen in so frühen Jahren, dir dann einen Beruf auszusuchen.
Das heißt, du wolltest gar nicht unbedingt Werkzeugmacher werden, dir ist nur nichts Besseres eingefallen.
Nee, ich weiß nicht, ob ich das ich wollte es damals schon machen. Aber ich glaube, erst mit dem Alter ist mir dann bewusst geworden, dass Metall nicht mein Werkstoff ist.
Wie alt warst du, als du das festgestellt hast?
Ach, ich glaube, das war dann so mit 22, 23 habe ich schon gemerkt, dass der Werkstoff Holz einfach auch was hat. Das ist halt, der Werkstoff. Metall ist halt ein kalter Werkstoff. Er riecht nach Öl und ja. Nicht der Werkstoff, den man eigentlich so, mit dem man in der Hand haben möchte, auf dem man sitzen möchte, finde ich, ist ein Metall einfach nicht.
Gab's so ein Schlüsselerlebnis oder war das eher ein Prozess?
Nee, ich glaube, das war schon ein Prozess. Ich war als Kind natürlich mit meinen Eltern viel in der Natur. Man war im Urlaub immer in der Berge, in einer Holzhütte oder im Haus haben wir da immer gewohnt für die Ferien und da waren wir viel in der Natur. Und da hast du halt mit Holz, auch mit Stöcke, im Kindesalter haben wir ja schon gemerkt, auch mit dem Holz kann man relativ schnell was machen, kann man relativ schnell was bauen.
Für ein Kind reicht ein Stock zum Spielen, stimmt.
Ja. Also, damals noch.
Das heißt, du hast dann auch irgendwann aufgehört, als Werkzeugmacher zu arbeiten?
Nee. Ich habe das dann schon durchgezogen. Also, ich habe dann gesagt, okay, Werkzeugmacher, alles schön und recht. Hab dann auch in einer Firma gearbeitet. Und hab dann aber auch gesagt, okay, das ist aber nicht nur, ich möchte schon auch weiterkommen. Weil damals war dann Werkzeugmacher zwar schon ein schöner Beruf, aber halt jetzt nicht das, wo man jetzt wirklich gut Geld verdienen kann. Deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, okay, dann so schnell wie möglich der Meister. Dann habe ich Industriemeister Metall, habe ich mir dann im Prinzip nach 22 Jahren, also mit 22 Jahren habe ich, glaube ich, der Industriemeister Metall damals angefangen. Das war also Rad immer Zeitlimit, wo man es nach der Xelejahre Rad anfangen durfte, Meister machen.
Wie lange hast du dann als Industriemeister Metall gearbeitet? Weil mittlerweile machst du das nicht mehr, ne? Du schnitzt nur noch.
Ich schnitze nur noch, ja. Ich habe das dann gemacht bis 1990. Bis 1990, da habe ich den Industriemeister Metall gemacht und habe dann, glaube ich, noch gearbeitet, ja, so 9 Jahre. Habe dann in 2 verschiedenen Firmen gearbeitet, bin dann ins Büro gewechselt nach dem Industriemeister Metall, war stellvertretender Betriebsleiter von einer mittelständischen Firma in Offenburg und ja, und da habe ich dann so langsam gemerkt, dass das also nicht wirklich meine Welt ist.
Hast du dann in deiner Freizeit schon geschnitzt die ganze Zeit?
Nee, geschnitzt nicht wirklich, nee. Ich habe viel mit Holz gearbeitet. Ich habe alte Möbel restauriert, früher viel. Auch für mich, für meine Zwecke und dann auch für Freunde, für Bekannte. Hat mir damals schon sehr viel Spaß gemacht. Also da habe ich eigentlich mehr mit altem Holz gearbeitet. Mit der Kettensäge habe ich eigentlich damals auch nur Brennholz gemacht.
Ja, wir müssen das dazu sagen, ne? Du schnitzt nicht einfach nur irgendwie mit dem Messerchen in der Ecke irgendwelche Figürchen, sondern du schnitzt verdammt große Skulpturen mit der Kettensäge.
Ja, und ich lege Wert drauf, dass ich die Sache fast nur 100% mit der Kettensäge mache.
100%?
Ja, also sagen wir mal 99. Also ich schleife ganz wenig an meine Figur. Ich versuche möglichst alles mit der Kettensäge zu machen.
Okay, alte Möbel restaurieren ist die eine Sache. Schnitzen ist die andere Sache. Aber wie bist du auf die schiefe Bahn geraten, gerade mit der Kettensäge sowas machen zu wollen?
Das ist dann eben die nächste Geschichte. Ich habe mir dann mal, oder ich muss länger ausholen. Ich habe am 5. Januar Geburtstag. Das ist ein super Datum, weil 6. Januar ist Dreikönig. Baden-Württemberg, Feiertag.
Das ist schön,
was natürlich sehr praktisch ist. Das heißt, ich habe immer ein Riesenfest gemacht. Ich habe immer ganz viele Leute eingeladen. Es hätte kein großes Pipapo gehen. Es hat reichlich zu trinken gegeben. Kleinigkeit zum Essen. Laute Musik, viele Leute, immer sehr schöne Party gehabt. Und daraufhin, nach Jahren, haben die Leute mal gesagt, jetzt wissen wir wirklich nicht mehr, was wir dir kaufen sollen. Was könntest du denn brauchen? Ja, wenn ich was brauche oder wenn ich was gewollt habe, dann habe ich mir es eigentlich gekauft. Also ich habe nicht wirklich was gebraucht. Dann habe ich einfach gesagt, okay, ich möchte Kettensäge mit einer Carving-Schiene, ich möchte einfach mal mit einer Kettensäge das Schnitzen probieren. Hab da mal vor ganz viele Jahre, habe ich mal einen Bericht im Fernsehen gesehen, oder es war, glaube ich, sogar eine Zeitschrift, wo ich die, es kommt ja ursprünglich aus Kanada, die Schnitzerei mit der Kettensäge, wo ich da eben mal einen kleinen Bericht gesehen habe, wo einer auch ganz grobe Adler rausgesägt hat, wo ich gedacht habe, okay, das könnte man doch mal probieren. Und das so ist dann, habe ich dann eine Kettensäge zum Geburtstag gekriegt und habe dann angefangen mit kleine Pilzesäge, Herzle, und dann ist mal eine Eule geworden, dann ist mal ein Adler geworden, dann ist die erste richtig große Figur war dann Goleo, Maskottchen vom Fußball.
Was ist, wenn du sagst kleine Pilze und Herzchen und große Figur Goleo, also was für Typen wie dich, die mit der Kettensäge an so ein Holz rangehen, was ist klein
also
in deiner Welt?
Klein ist so 40 Zentimeter hoch und vielleicht 20 Zentimeter im Durchmesser, das ist klein. Und groß ist dann so Mannshöhe mal, das ist dann normal, also noch groß. Alles, was ich noch im Stehen machen kann, wo ich mit der Kettensäge noch im Stehen hinkomme, wenn ich meine lange Arme ausstrecke, das ist noch alles, das geht ins Große und ganz groß, und da geht's natürlich dann langsam aufs Gerüst oder auf Steiger oder je nachdem, was es, wo es halt ist.
Also, wenn ich jetzt sagen würde, ich wünsche mir eine Kettensäge zum Geburtstag und mir würde jemand eine Kettensäge schenken und ich würde dann denken, ich säge jetzt mit dieser Kettensäge aus einem Baumstamm einen kleinen Pilz von 40 Zentimeter Größe raus, würde das wahrscheinlich hinterher so enden, dass ich weder Arme noch Beine habe. Es kann ja jetzt nicht jeder Idiot einfach an eine Kettensäge ran, oder? Oder kann ich mir einfach eine Kettensäge im Hornbach kaufen und loslegen?
Jeder kann sich eine Kettensäge kaufen.
Da braucht man keinen Führerschein oder so?
Was du auf deinem Privatgrundstück machst, ist eigentlich relativ egal. Kann dir keiner was sagen. Sobald du aber zum Beispiel im Wald Holz machen willst, über den Förster, dann wird ein Kettensägeschein verlangt, den du zum Beispiel bei der Feuerwehr machen kannst. Aber im Privatbereich kann jeder mit einer Kettensäge rumhandieren. Ja. Gefährliches Werkzeug.
Ich wollte gerade sagen, worauf muss man achten? Was ist der größte Fehler bei der Kettensäge?
Also ich sag immer, eine Kettensäge sollte man immer mit Respekt behandeln und man sollte nie glauben, man kann mit dem Ding gleich Zänge umgehen. Da muss man immer voll da sein. Da muss man körperlich und geistig da sein, da kann man nicht irgendwie in Gedanke irgendwie so ein bisschen im Wald rumhupsen und meinen, man macht jetzt so ein paar Äschle weg und da mal Ding. So passieren die Unfälle, das geht nicht. Und was natürlich sehr wichtig ist, ist die Schutzausrüstung. Also wenn ihr Kettensäge in der Hand habt, dann muss ihr halt vernünftige Schuhe anhaben. Am besten auch mit Schnittschutzhose. Dann kann er von mir als Opa auch ein bisschen mit dem T-Shirt schaffen, aber dann muss er halt das circa richtig im Griff haben. Und Mickey Mouse, also ein Kopfhörer sollte man aufhaben. Und ja, eine Schutzbrille ist auch nicht verkehrt.
Ist Kettensäge eigentlich gleich Kettensäge?
Nee. Kettensäge
steht gleich. Gefragt, wie viele Kettensägen hast du?
Also ich habe inzwischen, glaube ich, ja, ich weiß nicht, es wechselt immer ein bisschen, weil natürlich mit der Belastung, die ich habe, geht mal eine der andere auch irgendwann kaputt. Ich glaube, im Moment habe ich 12 oder 10. Ich bin mal nicht so 12, glaube ich, im Moment.
Ja. Und worin unterscheiden die sich?
Die unterscheiden sich von der Leistung. Leistung heißt Schwertlänge im Endeffekt, Gewicht. Gewicht ist natürlich bei einer Kettensäge, wenn man die den ganzen Tag in der Hand hat und frei in der Hand hat. Hm. Ich leg die ja nicht aufs Holz auf und lass die dann schön durchs Holz gleiten, wie das vom Holzmacher ist, sondern ich habe die mit beide Händen in der Hand und muss die auch wirklich richtig heben, sonst schlägt mir die nämlich um die Ohren.
Was wiegt denn so ein Ding?
Jesus Gott. Ich glaube, sie fangen an. Die kleinste wiegt, glaube ich, 4 Kilo, 4,5. Und die große mit 1,50 Meter Schwert, ich glaube, die geht schon so in die 30 Kilo, 30, 35 Kilo komplett, glaube ich, mit einem langen Schwert.
Und da sind immer Benzinmotoren drin oder nimmst du auch Elektrokettensägen? Gibt es überhaupt Elektrokettensägen?
Es gibt inzwischen Elektrokettensägen. Also ich bin noch nicht so begeistert. Mir fehlt immer noch die Leistung und ein Elektromotor ist einfach gleich da. Der hätte nicht der kommt nicht so mit dem Verbrennungsmotor kann ich ein bisschen mit dem Gas spielen, dann bringt sie unterschiedliche Leistungen. Das ist gerade beim Feinschnitzen, ist das für mich ganz wichtig. Das kriege ich mit der Elektrosäge nicht so hin. Aber sie werden besser und ich möchte demnächst mal wieder eine probieren.
Wie misst man die Leistung von Kettensägen? Auch in PS?
Auch in PS, ja.
Wie viel hat denn so ein Ding?
Also die kleinste hat, glaube ich, 1,2 PS und die größte hat knapp 10 PS.
Das ist ja wie ein Moped.
Ja, also die große Säge, die schafft dann auch schon richtig was weg. Also wenn ich doch 1,50 Meter Schwert drauf habe, dann kann ich auch mal durch 1,50 Meter Baum durchsäge. Da muss man dann schon dran heben, dass man sie noch hebt.
Du sagtest eben, wenn, so wie du die benutzt, gehen die auch mal kaputt. Was geht an der Kettensäge denn kaputt?
Also an der Kettensäge geht irgendwann mal der Motor kaputt. Tatsächlich? Alles andere kann man reparieren. Aber man redet natürlich jetzt auf einer Säge, die dann vielleicht, ich sag jetzt mal so 10 Jahre auf dem Buckel hat. Und die dann aber auch nicht so im Wald, wenn ich einmal Baum entlang laufe und zum Beispiel Entasche tue, da laufe ich hin, dann mache ich und dann laufe ich wieder ein Stück. Die ist nie so in Belastung. Wenn ich mit der Säge dann säge, dann läuft die halt oftmals eine halbe Stunde, eine Stunde, fast auf Vollgas. Und das ist natürlich eine sehr starke Belastung und ich drehe meine Kettensäge auch eigentlich in alle Richtungen, weil ich muss ja in alle Richtungen sägen können. Mhm. Das ist natürlich auch eine Belastung, die für den Motor natürlich auch andere Belastung ist, wenn es immer nur gerade runter sägt.
Wie werden die Dinger denn eigentlich gekühlt? Also sie müssen ja sehr schnell sehr heiß laufen dann auch, also zumindest so wie du arbeitest.
Ja, also die Henne Luftkühlung, reine Luftkühlung eigentlich, also ja, die wäre schon manchmal heiß. Also es kommt manchmal schon vor, dass mir das Benzin kocht im Behälter, also im Spritbehälter an der Kettensäge.
Du sagtest, die läuft die ganze Zeit durch, wenn du so schnitzt. Wie schnitzt du überhaupt? Also wie fängst du an? Woher holst du überhaupt dein Material? Weil das ist ja auch sowas, ich renne ja nicht in den Baumarkt und krieg dann einen Stamm, oder? Krieg ich einen Stamm?
Nee, ich glaube, im Baumarkt gibt's, glaube ich, noch keine Stämme. Inzwischen gibt's so Schwadenbretter oder so. Habe ich sie inzwischen, finde ich ganz gut.
Was für Bretter?
Schwadenbretter nennt man die. Das ist einfach ein Stamm aufgesägt, wo dann einfach die Naturkante noch dran ist.
Ah, okay.
Das nennt man Schwadenbrett, also bei uns da unten.
Also so längs aufgesägt, ne?
Genau, längs aufgesägte Bretter. Finde ich gut, dass es sowas mindestens schon mal gibt, weil immer so geradeckig, das ist ja nicht das, was mir gefällt. Und ich glaube, viele andere auch nicht. Ja, nee, wie fange ich an? Holz kriege ich aus dem Wald. Also Holz hole ich nur hier aus dem Wald, direkt in der Umgebung. Ich bin gut vernetzt mit meinem Förster und auch andere, die Wald hier bei uns in der Umgebung haben. Also ich habe eigentlich Holz, das ausschließlich hier direkt vom Ort ist. Das weiteste weg ist vielleicht mal 50 Kilometer, aber dann hat sich's aber auch schon.
So, dann besorgst du dir einen Stamm, meinetwegen 1,80 Meter hoch. Wie fängst du dann an? Also woher weißt du überhaupt, was für eine Skulptur du machen willst daraus?
Das kommt drauf an, es kommt immer drauf an, was jetzt gewünscht ist. Oftmals habe ich ja, also ich habe viel Auftragsarbeiten, wo die Leute einfach sagen, wir brauchen jetzt oder wir möchten für uns in der Garde eine abstrakte Frau oder ein Vogel, ein Adler, eine Eule. Oder oftmals sind es auch so Gemeinschaftsgeschenke, wo sie sagen, man möchte das und das verschenken. Und dann wird halt ausgehandelt, was, wie groß und was für Holz mache ich. Holz lasse ich mich eigentlich inzwischen nimmer viel über den Tisch ziehen. Früher sind die Leute immer gekommen, dann machen sie es doch aus einem billigeren Holz. Ja, also das heißt, billigere Holz ist bei uns, ich mache die Figuren hauptsächlich aus Eichenholz.
Mhm. Warum?
Eichenholz ist einfach ein super Holz. Es kriegt relativ wenig Trockenrisse. Mhm. Und es ist natürlich für außen sehr haltbar, weil die Figuren sind natürlich sehr oft für draußen. Für den Garten, fürs Haus, kommt Regen drauf. Ist ein Holz, das natürlich für draußen sehr gut geeignet ist, natürlich das Eichenholz. Eichenholz kostet natürlich dann ein bisschen mehr, wie wenn ich jetzt sage, ich nehme Pappelstamm. Mhm. Zum Beispiel, oder einen Tannenstamm, der kostet natürlich viel weniger. Aber ich habe natürlich in 2-3 Jahren sieht man der große Unterschied. Und ich sag immer, ich mache das jetzt schon ein paar Jahre. Zufriedene Kunde sind gute Kunde. Mhm. Und ein schlechter Kunde, den kann man eigentlich fast schon immer gut machen, weil schlechte Propaganda wird immer viel mehr gemacht wie eine gute Propaganda. Das habe ich inzwischen festgestellt. Ich mache das schon ein paar Jahre. Ja.
Und das hätte ich eigentlich eben noch fragen wollen. Du machst das ausschließlich. Es ist dein Beruf, du kannst davon leben, du musst überhaupt nichts anderes mehr machen, du lebst vom Schnitzen, ne?
Ich lebe vom Schnitzen inzwischen, ja. Ich meine, ich mache schon viel das, was mir auch Spaß macht. Deswegen habe ich inzwischen auch, was natürlich auch noch ein bisschen mit der Kettensäge zu tun hat, ich mache wunderschöne kleine Baumhäusle. Und zwar hat es auch so eine Geschichte, in denen ganzen Neubaugebiete wäre ja erstmal alle Bäume wegsägt. Muss mich da immer zurückhalten, weil ich finde es immer doof, dass da so viel Bäume abgehauen wäre und später ja, steht
bauen
es
dann ist fest. Umweltverschmutzung.
Ja. Ja, weil oftmals hätte man wahrscheinlich eine schöne Eiche oder ein schöner Baum stehen lassen können, dann hätte die jetzt im Hochsommer dann schon ein schöner Baum stehen, aber nee, man muss erst alles platt machen und dann streichst du mal wieder was setzen, das ist ein bisschen blöd. Und daraufhin ist mir dann mal aufgefallen, dass die Baumhäuser sind ja sehr gefragt inzwischen. Und jetzt bin ich hingegangen. Ich krieg oft Mammutbäume, die, ja, 1,20 Meter Durchmesser unten haben oder hab auch einer mit 2,20 Meter Durchmesser unten. Und, die säge ich jetzt einfach auf eine Höhe, zum Beispiel eine Podesthöhe für 1,50 Meter. Mhm. Und, mach da noch schöne Halterungen dran und dann baue ich inzwischen ganz schöne, krumme, verzogene Baumhäuser, die ich im Prinzip dann rad auf den Stamm draufstelle. Das heißt, es ist ein relativ schnelles Baumhaus und man kann es überall hinstellen. Das sind so Kleinigkeiten, die ich nebenher noch im Prinzip noch mache.
Also Baumhaus im Sinne von, da können die Kinder dann drin spielen.
Genau, ja. Kann man Rutsche dran machen, kann man auch nur Leiter dran machen, kann man alles Mögliche mitmachen.
Also genauso wie diese bunten Plastikdinger, die dann irgendwann im Garten vergammeln, nur dass deine halt in schön sind.
Ja, in schön, in Holz.
Ja.
Wunderbar. Ja. Man könnte halber fast drin wohnen, ja. Ja. Das sind so Sachen, die ich halt auch noch mache, die mir auch Spaß machen. Ich mache auch oft für Kindergärten mal eben noch was. Sitzgelegenheiten habe ich schon für Kindergärten gemacht und so. So Sachen gibt's auch. Also für den öffentlichen Raum mache ich manchmal auch noch Bänke. Aber viel, also die Haupteinnahmequelle ist schon Kettensägenskulpturen.
So, wie gehst du daran? Also du hast deinen Stamm. Ich sag, ich hätte gerne keine Ahnung was. Ich weiß, du hast mal eine Harley Davidson geschnitzt.
Ja.
Also abgesehen davon, du brauchst ja einen riesigen Stamm dafür. Wo fängst du da an, sowas zu schnitzen?
Also ich erst habe ich mal einen Baum suchen müssen für so eine große Harley. Also ich habe die Harley, ich mache eigentlich die Figur hauptsächlich eigentlich meistens aus einem Stück. Mhm. Mit der Harley habe ich ein bisschen, also ich habe 4 Teile für die Harley gebraucht. Aber sie war natürlich, Ja, es waren zwei Räder, die ich aus extra Holz gemacht habe. Es war die Gabel extra und dann aber natürlich von vorne, von der Gabel bis nach hinten, alles war dann ein Stück. Das war schon ein Monsterstamm, zumal der ja auch, ja, unten relativ flach war, dass die auch gut steht. War super Ding, habe ich. Das war so ein Objekt, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt muss ich mal wieder so einen Hingucker machen, den stelle ich mir dann vor der Lade und da habe ich dann Lust drauf gehabt und dann mache ich als ab und zu, mache ich dann mal einfach was, wo ich dann Lust drauf habe, was ich jetzt gerade will und nicht, wo ein Kunde sagt, ah, ich hätte jetzt gern das oder ich hätte gern das. Das ist schon auch mal schön, wenn man das mal so machen kann.
Was machst du eigentlich mit den Oberflächen? Du sagst, du schleifst ganz wenig. Sind die Oberflächen das, wo du noch schleifst? Weil irgendwie musst du ja glatt kriegen, oder?
Also, wenn man es gut schnitzt, ist die Oberfläche schon relativ glatt. Also ich schleife da gerade mit so einer großen selber gemachte Schwabbelscheibe, wo auf einer Bohrmaschine drauf ist, gerade einmal kurz drüber. Also eine Figur ist im Prinzip in 10 Minuten ist die verschliffen. Oder vielleicht mal am Adler, vielleicht mal der Schnabel, vielleicht ein bisschen mit der Flex noch ein bisschen Kletter geschliffen. Aber eigentlich, ja, möglichst wenig Flex, weil es gibt viele Kettensägen, Künstler in Anführungszeichen, sage ich inzwischen, ja, die Säge kriegst grob raus und dann schleife sie, mehr Zeit verbringen sie mit der Schleifmaschine, wie sie eigentlich mit der Kettensäge in der Hand gehabt hat und da sage ich mir, ja gut, dann ist ja keine Kettensägeskulptur mehr.
Aber dann schon mal ist die Oberfläche dann nicht viel zu grob? Also ich stelle mir vor, weil so eine Kettensäge, die hat ja so Zähne und so und wenn du da so drüber fährst, würde ich jetzt erwarten, dass es sehr rau und sehr grob ist die ganze Zeit.
Ah nee, also das ist schon so, dass man da, nee, ist nicht zu rau, also das passt. Das passt. Also jetzt eine Sitzgelegenheit, wenn ich jetzt eine Bank säge und müsste mal eine Diele für eine Bank raussäge aus einem Stamm raus, dann schleife ich natürlich ein bisschen mehr drüber, wenn man irgendwo drauf sitzen muss. Aber als reine Figur wie Eul oder Adler oder abstrakte Frau oder was auch immer, nee, da braucht man nicht viel drüber schleifen. Das kriegt man, liegt aber auch am Holz. An einer Eich ist es natürlich viel einfacher, eine relativ glatte Fläche hinzukriegen, wie jetzt mit einem weichen Holz, wie einer Pappel oder so. Das verfranst und fratzelt dann schon eher.
Als du damit angefangen hast, wie lange hast du gebraucht oder wie viele Versuche hast du gebraucht, bis du ja dein Werkstück nicht versehentlich irgendwo durchgesägt hast oder sowas?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe eigentlich fast, wenn ich so zurückdenke, ich habe eigentlich jetzt nicht irgendwann mal gesagt, scheiße, das muss ich jetzt komplett in die Tonne werfen. Also, nee, das ist mir gar nicht passiert. Also überhaupt nicht. Klar kann es mal ein bisschen irgendwo Schnitt drin sein, aber in der Regel konnte ich eigentlich fast alles ausbessern. Und wenn mal irgendwo ein Schnitt jetzt drin war, na gut, dann hätte ich halt vielleicht mal ein Holzstück schnell reingeleimt und dann Rad noch mit drüber gezogen, dann hätte man das auch nicht gesehen. Aber in der Regel, nee, ganz verhauen habe ich nicht.
Was sagen denn eigentlich deine Nachbarn zu deinem Job? Es muss fürchterlich laut sein.
Nee, also erstens habe ich hier fast keine Nachbarn. Das ist, wobei ich nicht hier säge. Also ich muss dazu sagen, ich habe von meinem Lade und wo ich wohne, von meinem Garten hier, 5 Minuten zum Fahren. Und dann bin ich in so einem, ja, wie ein kleiner Steinbruch. Und da habe ich meine Holzstämme liegen und habe meinen Sägeplatz und ist ein bisschen außerhalb von unserer Ortschaft von La und von dem her auch angenehm für, glaube ich, alle Beteiligte.
Ja, deine Skulpturen, du hast eben schon gesagt, also klein heißt in deiner Welt so um die 40 Zentimeter. Eine abstrakte Frau ist ja dann wahrscheinlich so ein, was weiß ich, 1,70 Meter groß ungefähr.
Ja.
Wie groß werden deine Skulpturen so in der Regel? Oder anders gefragt, was ist deine größte Skulptur bisher gewesen?
Oh, die größte Skulptur war, glaube ich, ein paar mal überlege. Ich glaube, einen Matterpfahl habe ich mal gemacht. Der war, glaube ich, 6,5 Meter hoch oder so.
An einem Stück?
An einem Stück, ja.
Den musst du dann aber im Liegen bearbeiten wahrscheinlich, ne?
Einer habe ich im Liegen gemacht und einer war im Stehen. Stehen musste ich halt dann, musste man dann eine Krüsch drum rumstellen. Und dann immer wieder nach unten.
Ja. Wie lange brauchst du für sowas?
Also, ja, das kommt drauf an. Wenn du mir jetzt sagst, kannst du mir mal eine Eule säge, Ja. Dann sage ich dir, wie grob muss es sein, wie fein muss es sein. Und wenn du sagst, ja, so muss man gut erkennen können und ja, Flügel und alles und so überhaupt. Also eine schöne Eule, sage ich, Halbstunde. Und eine richtig schöne, ja, dann 2,5 Stunden. Dann ist sie aber wirklich ganz schön. Dann steht sie auf der Füße und ist noch ein bisschen Sockel unten. Aber Eule geht ganz schnell oder Adler geht ganz schnell. Das liegt aber auch nur daran, dass ich die natürlich ja ganz sehr, sehr oft sehe.
Eule machst du oft, Adler hast du auch schon häufiger erwähnt, abstrakte Frau hast du häufiger erwähnt. Gibt es ja so Standardobjekte, die alle immer wieder haben wollen?
Ja, das sind eben die Eule, die Adler. Also ganz, die liegen ganz vorne. Herze natürlich noch mehr. Also ich sehe ganz gerne Herze, ganz viel Herze sehe ich auch. Ist ein schönes Geschenk, das man immer so mitnehmen kann. Kann man sich vor Tür stellen, kann man der Frau mitbringen, wenn man irgendwas angestellt hat. ja. Und ist auch im Preis natürlich sehr günstig. Was ich auch sehr viel sehe, sind Weihnachtsbäume oder Bäume, halt Tannenbäume. Die man ja auch sehr, sehr fein, auch viel mit der Säge und ist, wenn ich irgendwo säge und so einen Baum live säge, ist das natürlich immer für die Leute, oh, bop, 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 bop. Da renne ich nur am Stamm rum. So, ich weiß nicht, ich habe es mal gezählt, ich glaube 30 Mal renne ich um den Stamm rum, bis der Weihnachtsbaum dann fertig ist.
Würdest du sagen, das ist Kunst, was du machst?
Ein ganz heißes Thema, Kunst. Ja. Oh, ganz heißes Thema.
Kunst ist, was ich nicht selber kann. Also, ne, von daher.
Ja, also, ich glaube, es sind schon viele Sachen, die Kunst sind. Also, ich wäre hier auch nur immer, sie sind ein Künstler, wenn sie bei mir unten in der Lade reinkommen. Aber ich sag dann immer, also, schön, wenn sie zu mir sagen, ich bin Künstler, aber der Staat sagt es eben nicht. Also ich wollte in die Künstlerkasse kommen, hab's aber leider nicht geschafft, weiß auch nicht warum. Anscheinend ist einer, der Webseiten macht, kreativer wie einer, wo Kettensägeskulpturen macht. Kann ich nicht nachvollziehen, aber es ist halt so.
Trotzdem. Machst du auch sowas wie Ausstellungen oder bist du tatsächlich jemand, der nur ja Objekte für Kunden baut?
Nee, ich habe also auch immer Anteil an Kunstwerke unten bei mir im Laden stehen und ich mache zum Teil auch Ausstellungen. Ich muss ein bisschen vorsichtig sein mit Ausstellungen, weil zu mir kommt natürlich einmal in der Woche kommt irgendjemand reingeschossen und meint, ah, bei mir könnte sie doch ein paar Sachen ausstellen. Ist schön und recht, aber ich habe jetzt schon festgestellt, dass mir das eigentlich oftmals gar nicht viel bringt. Ich fahre nur das Zeug hin und her und wenn dann ein Kunde bei mir im Laden steht, dann habe ich es halt wieder nicht da und dann sieht man es halt nicht und wenn man es nicht so direkt vor einem sieht, dann wirkt es halt auch nicht so wie auf einem Bild dann.
Gibt es denn trotzdem irgendwie Orte oder Stellen, wo ich mir deine Sachen angucken kann, weil sie einfach in der Öffentlichkeit rumstehen?
Ja, also wenn sie zu uns in der Ort kommen, nach Laa und fahre dann in Schuttertal hin, da stehen schon einige Sachen rum, die man auch öffentlich sehen kann, natürlich. Ja, wenn sie nicht so weit fahren können, können sie auf die Insel Spiekeroog fahren. Da habe ich jetzt auch ganz schönes Projekt gehabt. Und zwar ist da eine Adventure-Golfanlage gebaut worden. Und da habe ich jetzt auch ein paar Figuren machen dürfen, einheimische Tiere von der Insel und zwei Sanddorn oder drei Sanddornzweige, so ein bisschen abstrakt. Das war natürlich jetzt ein schöner Auftrag, einfach auch mal von hier wegzukommen. Aha. War ein besonderer Auftrag, auf der Insel was machen. Ich habe es dann liefern müssen und habe es dann Golfer montieren. Ja, war jetzt ein ganz außergewöhnlicher Auftrag.
Sanddornzweig, ne? Also wenn ich Sanddornzweig denke, habe ich halt so einen kleinen Ast vor meinem Auge. Wie groß ist dein Sanddornzweig?
Mein Sanddornzweig sind 3 Meter lang. Okay. 3 Meter lang und ja, Blätter dran halt und viele von den Sanddornfrüchte, die es halt da so gibt. Habe ich jetzt verschiedene im Holz gemacht, sieht das ganz nett.
Okay, also nicht aus einem Stück auch.
Nee, das habe ich im Prinzip, konnte ich jetzt nicht aus einem Stück machen. Das war jetzt nicht möglich, weil es natürlich auch in einer Anlage drin steht, wo ja öffentlicher Raum, wo es dann Golf gespielt wird. Ich weiß nicht, ob das da wäre. Es zu filigrane Figur wäre da wahrscheinlich fehl am Platz.
Wer sind denn eigentlich so deine Kunden? Gibt es da einen bestimmten Menschenschlag?
Oh nee. Also ich habe Kunde, ganz junge Kunde. Also ich habe schon Kinderkette, die hier reingekommen sind und für die Mama ein Herzle kaufen wollte. Also wirklich, wo ich dann sagen könnte, okay, darfst du überhaupt schon einkaufen? Aber ja, klar. Und dann halt bis, ja, ich habe 95-Jährige, habe ich schon Tiki in der Garten gesägt. Superschön.
Was in den Garten gesägt?
Ein Tiki.
Ach, ein Tiki.
Ein Tiki, ja.
Was ist ein Tiki? Erklär
ein
das
Tiki.
Mal.
Tiki, oh. Oh. Ein Tiki ist von, ich glaube, von Südamerika, südamerikanische Insel sind die, glaube ich, sind so Gesichter. Ne, meistens nette Gesichter, finde ich.
Also freundliche Marterpfähle, ne?
Ja, so in etwa, ja. So kleine Marterpfähle. Und die ich hier mache, also ich habe mir mal so ein Motiv rausgesucht oder für mich eigentlich rausgesucht, das ich jetzt eigentlich sehr oft sehe und das hätte der Frau so gut gefallen, weil das so ein bisschen Grinse hat, so große, dicke Zähne, ein Grinse. Mhm. Und das hätte der alten Frau so gefallen, dass ich gesagt habe, das möchte ich jetzt.
Könnte ich auch zu dir kommen, also angenommen, ich habe jetzt ein Grundstück, also oder ich baue jetzt ein Haus oder sowas oder habe halt einen Baum auf dem Grundstück stehen, der ist kaputt, aus welchen Gründen auch immer. Könnte ich dann auch einfach sagen, hier Bertram, komm mal vorbei, mach was draus?
Ja,
bevor ich ihn wegholze, mach ein schönes Objekt draus.
Nee, das mache ich sehr viele, also hier in der Umgebung sehr viele. Also ich fahre von hier, ich bin schon, ich glaube, 300 Kilometer gefahren, um im Garten einen Baum dann zu bearbeiten. Gar kein Thema, das oftmals kann man schon am Telefon per E-Mail kann man vieles schon klären. Da schicke ich mir die Leute dann Bilder vom Baum und wenn die dann schon wissen, was sie möchte, dann kann ich ihnen sagen, okay, das und das kostet es mit Anfahrt, allem drum und dran und dann. Oder oftmals gehe ich dann eben vor Ort und gucke mir das erst an, mache dann auch welche Vorschläge, was man reinmachen könnte. Aber der Kunde ist immer König, der Kunde kann es natürlich erstmal raussuchen, um was es überhaupt gehen soll. Soll es ein Tiermotiv sein, soll es was Abstraktes sein, es ist alles Mögliche.
Wonach wählst du eigentlich aus, welche Säge du benutzt, abgesehen von der Größe?
Nee, eigentlich hat es nur mit der Größe zu tun, weil...
Okay. Das heißt, du hast einfach deine 10, 12 Sägen sind einfach unterschiedlich lange Schwerter, unterschiedlich motorisiert und du guckst einfach, wie groß ist der Baum, wie hart ist das Holz.
Ja, also je größer, es ist einfach so, je länger das Schwert ist, je mehr Leistung brauche ich dann einfach auch. Und desto größer muss eben dann auch der Motor sein. Dementsprechend ist sie halt auch leistungsstärker. Nachdem steckelt sich's eigentlich auf. Aber im Endeffekt sage ich ja jetzt immer, also mich könnte eigentlich, wenn ich weiß, ich mache jetzt eine Eule in einen Baum, 40 Zentimeter dicker Baum, dann habe ich meistens 4, 5 Säge dabei. Und davon verwende ich dann meistens 3 Stück. Also meine Blocksäge, das nennt man Ausblocke, da macht man mal die groben Stücke weg. Was so ganz grob stört, wo man dann auf jeden Fall weiß, okay, das muss dick weg. Da gehe ich dann mit meiner großen Säge, mit der zweitgrößten, mit dem 60er Schwert ran. Da pflege ich dann mal richtig die Späne und da macht es so richtig Spaß, mal was wegzuklopfen.
60er Schwert, die 60 bezieht sich worauf?
Auf die Länge vom Schwert.
60
also von der Schneid, die Schneidlänge noch, was dann übrig bleibt, wenn es von der Kettensägwanne rauskommt.
Wie breit ist so ein Kettensägen? Blatt ist es ja nicht, es ist ja eine Kette.
Ja, ist eine Kette. Zwischen, soll ich jetzt sagen, gibt's verschiedene. Je kleiner die Kette sind oder je kürzer die Schwerter sind, je kleinere Kette habe ich drauf. Also ich habe bis 30, bis 40 Zentimeter habe ich eine Mikrokette drauf. Das ist eine relativ feine Kette, die hat auch, die ist, glaube ich, dann so in der Breite so 3-4 Millimeter breit.
Ah, okay, da kannst du ja wirklich fein arbeiten mitmachen dann, ja.
Ja, und hat aber sehr viele Zähne. Und die größte jetzt, die 90er oder die mit dem 60er Schwert, die hat dann, hat, ich glaube, 1,2 Zentimeter habe die in der Breite dann. Ach, so in der Breite, ja.
Welchen Einfluss hat die Anzahl der Zähne auf die Arbeit der Säge oder deine Arbeit?
Ja, mit der großen Zähne geht's einfach drum, schnell Material wegzumachen. Das heißt, große Stücke auch rauszuhauen. Und die kleinere dann, die haben dann auch eine andere Schwertspitze vorne. das nennt man Carving-Schiene, das heißt, die Schiene ist vorne relativ, hat einen relativ kleiner Durchmesser oder Radius in der Spitze. Und da kann man natürlich relativ fein ein Aug raussäge oder Kurve säge, weil es relativ schmal ist. Weil ein
normales das heißt, das Blatt, das Sägeblatt wäre oder das Schwert läuft dann konisch sozusagen zu. Ich dachte, die wären immer.
Es läuft in die Spitze dann, also Richtung Spitze, dann wird es immer spitzer, ja.
Ah, okay. Ich dachte, die wären immer gleich dick. Siehst du? Also das heißt aber, ich kenne halt auch nur die Kettensägen der Waldarbeiter, die damit nichts anderes machen als Bäume fällen.
Ja. Genau, also ein normales Schwert hat im Prinzip ein paralleles Schwert, was vorne dann auch eine Umlenkrolle hat, wo die Zähne drüber laufen.
Genau.
Schon dann einfach das Schwert, ja. Die Carving-Schiene, die laufe eben von hinten nach vorne dann ein bisschen konisch. So. Und haben vorne aber dann auch keine Umlenkrolle.
Okay.
Das heißt, die laufe Metall auf Metall. Deswegen läuft die Kette dann auch immer ein bisschen lockerer auf der Schiene. Weil sobald die ein bisschen Spannung kriegt, ist das Schwert kaputt.
Das klingt als wie eine Künstlerkettensäge, also als wäre das extra für so Leute wie dich so gemacht worden.
Ich glaube, ursprünglich sind, glaube ich, die relativ spitzen Schwerter erstmal gemacht worden, glaube ich, für so kleine Baumsägen, die man dran praktisch in der Baumspitze zum so Ausasten nehmen kann.
Ah, okay.
Daraufhin ist man dann drauf gekommen, dass man eben die vorne einfach viel spitzer machen kann, weil man damit in einen Holzblock zum Beispiel auch viel besser einstechen kann. Einstechen heißt mit der Kettensäge einfach gerade ins Holz rein. Wenn sie das mit einer normalen Kettensäge machen, dann haut sie vorne hoch durch die Drehbewegung.
Klar, ja. Gibt es bei dir sowas, ich weiß, das darf man eigentlich niemanden fragen, der auch nur ansatzweise sich als Künstler versteht, aber gibt es sowas wie ein Lieblingsobjekt von dir? Welches deiner Kinder hast du am liebsten?
Ach, ich habe inzwischen schon so viel tolle Sachen gemacht. Also ich weiß nicht, ich glaube, ja, es gibt ein paar Sachen. Ich glaube, es ist die Harley war auf jeden Fall eines von meinen Highlights. Dann habe ich mal Drache gemacht, eine Drachenbank. Ein Drachen, ja. Ein Drachen, der an einem Pelone hochsteigt, habe ich mal einer gemacht. Den habe ich hier im Europapark live gesägt, sogar. Und habe dann aber jetzt inzwischen nochmal einen Drachen gemacht mit einer Bank. So, das sieht aus wie ein Stein, wo der Drache halt so dran hochgeht. Den habe ich im Moment noch relativ, ich sag jetzt immer, der hätte jetzt seine Patina schon gekriegt. Am Anfang öle ich die Sache immer, weil sie aus Eicheholz sind und das Öl, das verhindert die Rissbildung. Also es reißt weniger, wenn das gut geölt wird. Am Anfang öle ich deswegen die Figur immer, dass sie dann schön langsam trocknen. Wenn sie langsamer trocknen, kriege ich sie eben weniger Spannungsrisse. Und irgendwann höre ich dann aber auf mit der Ölerei und dann wird das Holz so grau. Ich glaube, das hat jeder schon mal gesehen.
Im dann Wald. Hast du so längs Spalten drin.
Ja, so kleine Risse. Und der ist jetzt eben so richtig grau geworden schon und hätte so richtige schöne Patina. Und das sieht jetzt natürlich gerade beim Drache richtig urig aus. Und da die Sitzfläche so ein bisschen gemacht ist wie Stein. Und das jetzt grau geworden ist, das Holz, sieht es natürlich Bombe aus.
Könntest du auch komplett getrocknetes Holz benutzen, was dann auch nicht mehr reißen würde? Oder reißt Holz immer, egal was du machst?
Nee, man könnte theoretisch auch getrocknetes Holz nehmen. Wobei, dann sollte es kein Hartholz mehr sein. Also immer trockener Eicheblock kann man das, was ich jetzt mache mit der Kettensäge, kann ich immer trockene Holz dann nicht mehr machen. Weil mir dann auch die Kettenspitzen einfach zu schnell kaputt gehen.
Ah, okay. Weil es zu hart wird dann, oder?
Es ist zu hart, ja, und es splittert dann auch mehr, das Holz.
Okay.
Ja, deswegen sollte man immer relativ feuchtes Holz noch verwenden.
Du machst das ja schon relativ lange mit dem Holz, also mit den Kettensägen, den Kettensägenschnitzen. Wie lange bist du da jetzt dabei?
Ich bin jetzt 2005 habe ich mich, glaube ich, selbstständig gemacht, also mit nur Kettensägen dann noch.
Hast du in all der Zeit irgendwas schon mal vermisst? Also, dass du vielleicht gedacht hast, ich könnte es ja auch noch mal mit, keine Ahnung, Lehm versuchen oder so. Also eine andere Art der Bildhauerei, einen anderen Werkstoff, ein anderes Werkzeug zu benutzen auch?
Also immer, wenn ich es mal zufällig vielleicht wieder am Kreuz habe. Ich habe es inzwischen immer so oft im Kreuz. Ich habe mir inzwischen einen Hänger gekauft mit einem Kran. Also ich habe mir die Schinderreihe habe ich mir jetzt erspart.
Aber Moment, ein Hänger mit einem Kran?
Ein Anhänger, ja. Ein PKW-Anhänger mit einem Kran, ja.
Ach so, ich dachte, du selber würdest bei der Arbeit an einem Kran hängen. Okay, ich habe gerade ein völlig falsches Bild im Kopf.
Ja. Nee. Einfach für die Holzstücker, weil selbst irgendeine kleine Eule aus Eichenholz wiegt dann schon relativ viel und ja. Mhm. Und wie gesagt, inzwischen habe ich die Kreuzschmerzen habe ich inzwischen leider nicht, oder habe ich Gott sei Dank jetzt nicht mehr durch meinen Hänger, weil ich einfach mir das Schinde ein bisschen erspart habe jetzt. Aber meine Freunde sagen immer, kannst du irgendwann mal eine Arbeit machen, die vielleicht nicht so schwer ist, weil meine Kollegen müssen mir ja nicht ab und zu helfen. Und ich denke dann immer, man kann da nicht mal was Leichtes machen. Aber ich weiß nicht, klar. Man überlegt dann manchmal schon, weil die dicken Eichenstämme, die werden natürlich auch weniger.
Ach, das so, merkst du, ja?
Das merke ich jetzt auch schon, natürlich, klar. Ich meine, ich versuche, oder ich was heißt, ich versuche nicht, ich kaufe jetzt keinen Eichenstamm, der eine A-Qualität hätte, der man jetzt für irgendwas Besonderes noch verwenden kann. Also ich verwende eigentlich auch von dem schönen Eichenholz, das ja auch wirklich sehr langsam wächst und mhm. wirklich ein besonderes Holz ist, eigentlich nur die Stücke, die eigentlich, glaube ich, normalerweise als Brennholz enden würde oder okay. als Hackschnitzel. Ja. Das sind so Kronestücker, Stücker, die auch mal Fehler haben, die kann ich ja relativ gut raussägen. Es kann natürlich auch so mal Sinn, dass bei mir dann in einer Figur mal auch ein Fehler drin ist. Aber gut, wenn ich natürlich eine Eich habe, die jetzt sagen wir mal 200 Jahre gewachsen ist, dann kann halt innen drin auch mal ein Granatsplitter auftauchen.
Ja.
Und dann ist das Holz automatisch ein bisschen bläulich-schwarz innen drin. Und dann ist es aber so.
Gibt es irgendein Traumprojekt von dir? Irgendwas, was du gerne irgendwann mal schnitzen wollen würdest, was du aber bisher noch nicht getan hast?
Oh, ich glaube, weiß es nicht. Oh. Traumsache gibt es, glaube ich, viele. Ich weiß es nicht. Ich glaube, mein Traum wäre, glaube ich, wirklich ein Blockhaus zu bauen. Also auf hauptsächlich für mich und vielleicht auch als Verkauf oder als Anlaufstelle für meine Kunst. Also am liebsten würde ich mir gerne ein Blockhaus bauen mit richtigen dicken Stämmen und das natürlich auch dementsprechend dann verziert mit Figuren oder eingearbeitet schon. Das ist noch so ein Traum, den ich mir irgendwann noch erfüllen möchte, irgendwann mal Grundstück vielleicht und dann wirklich Kettensägen habe ich genug, weil ich glaube, ein Blockhaus zu bauen, hätte ich schon noch richtig Lust noch.
Das heißt, es fehlt nur noch das Grundstück?
Es fehlt noch ein Grundstück, ja, aber dann könnte ich mir schon vorstellen, irgendwann mal so nach und nach anzufangen.
Bertram Bilger, vielen Dank.
Gerne doch.